Mein Name ist Klaus Armbrüster. Ich bin Teil der Redaktion von Baskultur-Info und wir haben uns heute mit Amaya Urruticoechea verabredet, um ein Interview zu machen. Amaya ist eine Aktivistin im baskisch-deutschen Kulturverein Baskale, der historische Forschung betreibt, der Frauenprojekte organisiert und der Gruppen aus Deutschland auf Bildungsreisen begleitet. Hallo Amaya,
Hallo.
wie ist die Lage im Baskenland angesichts dieser Pandemie Coronavirus?
Boah, um uns ein Bild von der Situation zu machen, sind wir stark auf die Medien angewiesen. Klar, Zeitungen, Fernsehen, Internet. Das ist mit Vorsicht zu genießen. Eine eigene Anschauung haben wir kaum, weil wir ja unsere Häuser nicht mehr verlassen dürfen, außer in bestimmten konkreten Situationen. Ich gehe dennoch davon aus, dass wir ein relativ realistisches Bild haben. Das baskische Fernsehen informiert relativ gut und relativ kritisch auch, besser als die spanischen Sender. Und natürlich sind wir auch im Kontakt mit vielen Leuten über soziale Medien. Wir bekommen WhatsApps über Facebook und so weiter, die Leute informieren über das, was sie sehen und erleben. Ich würde sagen, die Situation ist ziemlich problematisch. Aber noch nicht dramatisch, noch nicht. Das Virus ist in wenigen Wochen vom entfernten China in unsere persönliche Nähe gekommen. Gasteiz und La Bastida im Süden, in der Rioja Alavesa, waren die ersten stark betroffenen Orte. Mittlerweile ist aber auch der gesamte Industriegürtel um Bilbao betroffen. Die städtischen Gesundheitsstationen sind geschlossen, die Krankenhäuser sind am Rande ihrer Kapazität. In Hotels werden mittlerweile neue Hospitäler improvisiert. Es wird dazu aufgefordert, nur noch mit Virusverdacht zum Arzt zu gehen. Gleichzeitig wird von den Krankenhäusern Hilfspersonal angefragt, ne, für den Gesundheitsbereich. Auch Leute, die bereits in Rente sind, oder ehemalige Ärzte waren oder Krankenschwestern in Ausbildung. Die Zahlen steigen weiterhin hier, also von Infizierten. Vor uns liegen noch 2 Wochen Alarmzustand, wie dies laut spanischer Gesetzgebung heißt. Wir müssen sehen, ob diese Frist reicht. Die Baskinnen und Basken sind bekannt für ihr organisatorisches Talent. Das stimmt mich optimistisch in gewisser Weise. Was mir Sorgen macht, ist, dass ausgerechnet das Gesundheitspersonal zum Multiplikator geworden ist. Deshalb hat es in der Hauptstadt Gasteiz so dramatisch angefangen. Sorgen machen mir auch, dass einige Leute noch nicht begriffen haben, was auf dem Spiel steht. Das sehe ich hier von meinem Balkon aus.
Wie sieht denn euer Alltag aus?
Das kommt ganz stark darauf an, ob du noch Lohnarbeit machst oder nicht. Ich zum Beispiel, ich habe in einer Kneipe gearbeitet, die ist mittlerweile zu, klar. Zur Arbeit gehen noch jene, die in Apotheken, Zeitungskiosken, Tabakläden und Gemüse- oder Supermärkten arbeiten oder die Auslieferungen machen. Und bisher auch in einigen der Fabriken. Das sind nicht wenige. Der Rest ist zu Hause und beschäftigt sich wie auch immer. Auf die Straße dürfen wir nur noch zum Einkaufen oder mit dem Hund. Mein Radius der letzten Wochen war im Umkreis von ungefähr 500 Metern. Ich mache immer kleine Einkäufe, sodass ich einen Grund habe, rauszugehen. Natürlich auch, um mich etwas umzuschauen, um zufällig jemanden zu treffen, um aus der Ferne Grüße auszutauschen. Unsere Gemüsekorbverteilung einmal die Woche kann man sozusagen eine Art konspirative Aktion nennen. Auf einem Platz wird das Gemüse verteilt, alle im Abstand von mehreren Metern, grüßen sich zu oder werfen sich Kusshände zu. Ja, was soll ich sagen? Vor allem die Kinder sind schlecht dran. Sie sollen über Internet ihre Hausaufgaben machen, da können sie sich leicht entziehen. Mit den Kleinen geht das gar nicht. Sie sind Bewegung gewohnt, zu Hause fällt ihnen die Decke auf den Kopf. Einige hier in der Nachbarschaft machen laute Musik und treffen sich, was eigentlich verboten ist. Also je nach Bildungsstand kommen die Leute besser oder weniger damit klar.
Da gibt es sicher auch Härtefälle.
Ja, in nächster Nähe haben wir eine Nachbarin mit MS. Sie kann gar nicht mehr raus. Und eine andere, die Diabetes hat, hat sich regelrecht eingeschlossen. Sie lässt auch niemanden mehr rein. Die sich gut kennen, helfen sich, wo sie können, vor allem beim Einkaufen. Dann wird das Essen oder die Tüte vor der Tür abgestellt. Zum Beispiel auf Stadtteilebene gibt es Solidaritätsnetze, ne, die einfach organisieren, was absolut notwendig ist für Leute, für ältere Leute oder für Leute, die krank sind oder nicht raus können. Das ist positiv. Aber ich denke, die direkte Nachbarschaft macht so etwas intuitiv und spontan. Innerhalb der Hausgemeinschaft zum Beispiel. Eine gute Nachbarschaft ist heute wichtiger denn je. Wer da rausfällt, sind die Leute, die auf der Straße leben. Es gibt zu wenig Notaufnahmen. Davon ist in den Medien nur wenig zu hören. In unserer Straße hat sich ein Afrikaner einquartiert, der nicht in die Obdachlosenasyle gehen will. Er läuft Gefahr, dass die Polizei ihn aufgreift. Außerdem haben wir gerade einen kleinen Wintereinbruch.
Soeben kam über die Nachrichtenticker eine Nachricht, dass der spanische Regierungschef ab Montag die Einstellung aller produktiver Aktivitäten angeordnet hat. Die Gewerkschaften fordern das ja schon länger. Der baskische Ministerpräsident, der ist davon nicht so begeistert.
Nee, ich würde sagen, endlich mal eine gute Entscheidung aus Madrid. Gestern habe ich noch mit einem Freund telefoniert, der nahe Bilbao in einer Metallfabrik arbeitet. Die Fabrik hat 560 Beschäftigte, sagte er mir. Und nach seiner Schilderung sind die kleinen Unternehmen in einer delikaten Situation, weil sie keine wirtschaftliche Absicherung haben. Die großen Unternehmen haben wirtschaftlich die bessere Position. Sie können schon schließen, was nun auch bei einigen der Fall ist. Aber sie haben bis zum Schluss versucht, nicht nur ihre kapitalistische Produktion weiterzuführen, sondern zudem aus der Virussituation Profit zu schlagen und neue Marktanteile zu ergattern. In der besagten Fabrik zum Beispiel hat die Geschäftsführung durchblicken lassen, dass Aufträge an Land gezogen werden, die zum Beispiel in Italien nicht mehr erledigt werden können.
Das klingt ziemlich zynisch. Das sind Profiteure und Kriegsgewinnler, nicht wahr?
Ja, genau das. Um die Gesundheit der Beschäftigten geht es da überhaupt gar nicht mehr. Normale Produktion und Schutzmaßnahmen sind zwei Dinge, die sich diametral entgegenstehen. Die Umkleideräume sind eng, die Spinde der Arbeiter stehen dicht an dicht. Abstand gibt es da nicht. Nur wenige Toiletten und Duschen. Von Desinfektion keine Spur. Viele Arbeiten können nur von 2 bis 3 Kollegen zusammen ausgeführt werden und da gibt es keinen Abstand. Und das ist noch nicht alles. Zur Arbeit in die Fabrik kommt kaum jemand zu Fuß. Alle sind auf Autos angewiesen oder auf öffentlichen Transport. Das verschärft die Situation auf der Straße und gefährdet die Leute, die im Bus oder im Zug fahren. Mit der notwendigen Nichtansteckung oder dem Abstand halten hat das irgendwie nichts zu tun. Die großen Unternehmen, die geschlossen haben, wie Daimler, Michelin, Sidenor oder VW in Pamplona, haben dies auf Druck der Belegschaft getan. Oder weil sie ihre Schichten wegen Krankheitsausfalls nicht mehr voll bekommen haben. Danach haben sie versucht, über Inspektionen der Arbeitsbehörde eine neue Betriebsgenehmigung zu bekommen. Die kommen zur Beobachtung, wenn die Fabrik geschlossen ist. Klar, wie sollen die einschätzen, ob die Schutzmaßnahmen eingehalten werden können? Das ist lächerlich. Die Inspektionen müssten selbst auf ihre Nützlichkeit inspiziert werden, letztendlich.
Und hat dein Kollege von Coronavirus-Fällen in seiner Belegschaft erzählt?
Ja, danach habe ich ihn natürlich auch gefragt. Die Betriebsleitung spielt Verstecken. Offiziell gibt es keine Fälle, weil mit den Daten Betrug gemacht wird. Letzten Freitag waren von 560 Kollegen 64 krank. Weitere 12 waren in Quarantäne wegen Virusfällen in der familiären Umgebung. Und 10 waren abwesend, weil sie zu Risikogruppen gehören. Also selbst wenn es einen positiven Fall gäbe, hätten wir davon möglicherweise nichts mitbekommen. Da wird produziert auf Teufel komm raus, die Gesundheit der Beschäftigten und ihrer Familien interessiert nicht.
Das hört sich ziemlich brutal an. Aber nun ist ja 2 Wochen Schluss damit.
Ja, das werden wir sehen. Bereits jetzt ist von Flexibilisierung und Ausnahmen die Rede, wenn da mal nicht die Ausnahme zur Regel wird. aus meiner Sicht ist der Zusammenhang zwischen Infektion und industrieller Produktion eindeutig. Wer sich die Zahlen aus dem Großraum Bilbao anschaut, stellt ohne Probleme fest, dass der Industriegürtel um Bilbao deutlich stärker infiziert ist als ländliche Gebiete mit wenig Bevölkerung. In Gasteiz zum Beispiel spielte der böse Zufall eine Rolle, dass ausgerechnet eine Krankenschwester den Virus eingeschleppt hat. Und natürlich direkt ins städtische Krankenhaus. Dort gibt es die meisten Fälle aktuell. Dann gab es noch eine Beerdigung, die zur Verbreitung weit über die Stadt hinausgeführt hat. Aber in Biskaya sind es eindeutig die Ballungsgebiete, die verbliebenen Industriezentren, die besonders viele Corona-Fälle aufweisen. Wenn man sich die Landkarte anschaut, ist es wie ein roter Faden, der sich durch die Orte zieht. Santurci, Portugalete, Sestao, Baracaldo, Bilbao, Basauri, das sind Orte am südlichen Nervión-Ufer und dort findet am meisten dort ist die Industrie angesiedelt. Auf der anderen Seite zurück an die Küste, Leioa, Erandio, Getxo, dort gibt es eine richtig dichte Bevölkerung. Das ist kein Zufall.
Das ist ein Ballungsraum mit mehr als 1 Million Menschen. Dieser Virus hat also durchaus einen industriellen Charakter und konzentriert sich auf die Massen.
Ja, das ist für mich eindeutig. Wenn uns 1,50 Meter Abstand vorgeschrieben wird, warum sollte das in der Fabrik nicht gelten? An der Küste oder im Hochland von Araba gibt es deutlich weniger Fälle. Ich bin keine Soziologin, aber die Beobachtung sticht förmlich ins Auge. Industrielle Menschenmassen helfen bei der Verbreitung des Virus. Insofern war die Maßnahme der Sanchez-Regierung absolut richtig. Leider kam sie zu spät, um 2 Wochen oder 3. In Italien ist dieser Umstand übrigens schon untersucht worden. Ich habe eine Darstellung mit 2 Landkarten gesehen. Auf einer war die Häufigkeit der Corona-Fälle mit roter Farbe markiert, auf der anderen die Industrie. Im Vergleich waren die roten Flecken auf beiden Karten nahezu identisch. In Biskaya gibt es vielleicht bisher nicht genügend Infizierte und Tote, um eine ähnliche Studie anzustellen. Wer weiß.
Kennst du persönlich denn Fälle von Covid-Infizierung in deiner Umgebung?
Klar, wir lesen in der Zeitung Boris Johnson, Prinz Charles und so weiter. Nee. Nein, nein, Spaß beiseite. Also seltsamerweise in meiner Umgebung kenne ich niemanden. Obwohl ich als Kneipenangestellte gearbeitet habe und ziemlich viele Leute kenne, mit denen ich auch nach wie vor verletzt bin über Telefon oder WhatsApp und SMS und so weiter. Am Internationalen Frauentag zum Beispiel am 8. März waren wir zu Tausenden auf der Straße. Das war nur eine Woche vor dem Beginn der Ausgangssperre hier im spanischen Staat. Vielleicht ein Fehler. Wahrscheinlich sogar. In Madrid haben sich viele bei diesen Demos angesteckt, auch einige der Politikerinnen. Aber in meinem Umfeld kenne ich bisher niemanden, der auch nur ein Opfer des Coronavirus kennen würde. Meine Erklärung ist, dass ich nur wenig Kontakt hatte mit den sogenannten Risikogruppen, also mit Ärzten, Krankenpflegerinnen, Altenpflegerinnen oder Personen mit Immunkrankheiten. Im Barrio haben wir bis 2 Tage vor der Ausgangssperre ein ganz normales Leben geführt. Sind in die Kneipe gegangen, haben uns Küsschen gegeben, zusammen ein Bier getrunken.
Gibt es denn noch sowas wie ein kulturelles oder ein politisches Leben in Bilbao?
Boah, sehr reduziert, sehr, sehr reduziert. Alle politischen Projekte und Mobilisierungen der kommenden Wochen mussten abgesagt werden. Und das hier im Baskenland, wo es täglich Aktivitäten gibt, sowohl kulturell, politisch, Veranstaltungen, Charlas, also eingeladene Leute aus aller Welt. Politische Aktivität findet praktisch nicht mehr statt. Nur noch von Fenster zu Fenster oder vom Balkon. Abends um 8 gibt es immer Beifall für das Pflegepersonal. Und wenn es eine Ansprache vom König gibt zum Beispiel, also es gab bisher eine nur, und auch eine vom baskischen Ministerpräsidenten, da gab es dann parallel dazu Töpfe schlagen.
Gegen das korrupte Könighaus kann ich das ja nachvollziehen, aber gegen euren Ministerpräsidenten?
Was am Samstag in Madrid beschlossen wurde, also am 28.03., der industrielle Stillstand. Das haben Gewerkschaften und linke Parteien hier im Baskenland schon länger gefordert. Aber der baskische Ministerpräsident wollte sich darauf nicht einlassen. Also unser Präsident, Lehendakari genannt hier, der spricht davon, ein wirtschaftliches Koma zu verhindern. Er warnt vor einer Stunde Null und so weiter. Das ist Katastrophismus. Es ist wie Populismus und exakt die Arbeitgeberposition natürlich. Dabei haben Großbetriebe wie VW in Pamplona und Daimler oder Michelin in Gasteiz bereits längst geschlossen. Hier geht es um Seuchenbekämpfung. Das müssen wir uns mal klar machen. Und wir haben allen Grund, auch die bisherige Praxis der baskischen Regierung zu kritisieren.
Und das kulturelle Leben?
Praktisch eingestellt. Museen, Theater, Kinos, Konzertsäle, Kneipen, alles geschlossen. Es gibt nur noch ein paar Nischen über Internet oder soziale Medien. Ein paar baskische Musiker, aber das gibt es vielleicht, das haben wir, glaube ich, von Italien abgenommen, übernommen. Ein paar baskische Musiker und Musikerinnen stellen über Internet ihre neuen Arbeiten vor. Das öffentliche Fernsehen macht kostenlos Werbung dafür. Zum Beispiel hat Fermin Muguruza, einer der bekanntesten baskischen Musiker der letzten Jahre, auch im Ausland bekannt, er hat seine Dokumentarfilme öffentlich zum Anschauen ausgestellt. Und daneben gibt es natürlich die Volkskultur von Balkon zu Balkon. Kleine Konzerte, es wird gemeinsam gesungen oder Videos werden an die Wand projiziert. Aber klar, das geht nur in Ballungsgebieten, wo große Wohnblocks einander gegenüberstehen, ne? Wo sich viele Menschen sehen zum Beispiel. Bei mir ist das nicht der Fall. Ich habe nur ein Haus gegenüber und ja, da spielt sich wenig ab. Also kleine Highlights gibt es schon noch, aber den Kulturbereich wird es sehr stark treffen, vor allem die vielen kleinen Musik- und Theatergruppen, die auch unter normalen Umständen schon immer am Rande der Existenz leben. Die kriegen keine Ausfallzahlungen wie die großen Wirtschaftsbetriebe. Und was aus unseren Sommerfiestas hier werden soll, das steht abzuwarten. Also ich bin da sehr skeptisch.
Und was sind die Folgen für die Arbeit in eurem Kulturverein Baskale?
Tja, im Prinzip dieselben Auswirkungen wie für andere kleine Vereine oder Kulturschaffende. Alle öffentlichen Veranstaltungen, die wir organisiert hatten oder an denen wir beteiligt waren, sind abgesagt. Solange die Viruskrise andauert, wird es auch dabei bleiben. Wir hatten eine öffentliche Lesung zum Todestag eines linken Aktivisten in Planung, verschiedene Vorträge, Besuche von Reisegruppen. Unter anderem waren an der Vorbereitung eine Tagung, hatten wir auch eine Tagung vorbereitet zum Thema Folgen des Massentourismus in unseren Nachbarschaften, Airbnb und so weiter.
Massentourismus hört sich ja in diesem Moment an wie ein Relikt aus einer anderen Epoche.
Ja, da hast du recht. In den letzten Jahren ist der Kampf gegen Gentrifizierung und Massentourismus zu einem wesentlichen Teil unserer Arbeit geworden und unseres politischen Alltags. Was wir nicht geschafft haben, also ich meine den Tourismus zu bremsen und die Gentrifizierung, das hat nun das Coronavirus in kürzester Zeit geschafft. Es ist schon bitter und gleichzeitig auch surrealistisch. Auf der Straße gibt es keinen einzigen Touristen mehr. Gerade jetzt vor Ostern oder überhaupt Ostern, Osterfestfeierlichkeiten sind alle abgesagt worden. Die wären jetzt zu Zehntausenden hier eingefallen. Für das Wochenende zum Beispiel, an dem der Alarmzustand begann, hatten wir eine zweitägige Tagung geplant, um über die Folgen von Massentourismus hier im Baskenland und in Bilbao zu sprechen, die Lage zur Analysierung und so weiter, insbesondere auch, was das für den Wohnungsmarkt hier bedeutet. Dafür hatten wir Leute eingeladen aus Barcelona und Madrid. Am zweiten Tag sollte es ein Treffen geben mit Nachbarschaftsvereinen und Basisinitiativen aus Bilbao, um uns auszutauschen, gemeinsame Interessen zu suchen, Strategien zu entwickeln.
Nun ja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
Ja, das ist richtig. Der Tourismus wird mit Sicherheit wiederkommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Dann werden wir unsere Themen wieder aufgreifen. Wir müssen sie wieder aufnehmen und der Tagung eine zweite Chance geben. Ansonsten bekommen wir auch bei Baskale die Folgen der Krise deutlich zu spüren. Klar, ein Teil unserer Arbeit besteht in der Begleitung von Bildungsreisen, Gruppen, die mehrere Tage kommen. Wir halten regelmäßig Vorträge oder werden zu Tagungen eingeladen. Aber das fällt nun alles weg. So wie der Massentourismus hat sich natürlich auch der alternative, kleine, private Tourismus verabschiedet. Alle Vereinbarungen, die wir bereits hatten, wurden storniert. Das bedeutet einerseits finanziellen Verlust, aber andererseits auch mehr Zeit für Schreibtischarbeit, für Planungen, für neue Projektideen und so weiter. Aber klar, einen Teil der Einnahmen aus diesen Aktivitäten haben wir sonst in andere Projekte gesteckt, die kein Geld einnehmen. Von daher beeinflusst die Krise schon ganz schön stark unsere Arbeit.
Was denkst du denn, was noch passieren könnte, wenn sich die Pandemie im Baskenland nicht unter Kontrolle bringen lässt?
Uff, dafür bin ich nun keine Expertin, ne, was die spanische Gesetzgebung oder Verfassung betrifft. Im Baskenland zum Beispiel liegen jedenfalls keine Kompetenzen für weitere Maßnahmen. Das ist klar, das ist spanische Angelegenheit. Was wir momentan haben, nennt sich Alarmzustand. Eine Ausgangssperre mit Ausnahmen, Einschränkung der Bewegungsfreiheit und so weiter. Schließung aller Läden und Gastronomie. Das ist Seuchenbekämpfung im Prinzip oder gilt auch für Naturkatastrophen. In dieser Situation sind zivile Rechte eingeschränkt, aber Grundrechte nicht. Die nächste Stufe könnte sein, eine Art Ausnahme- oder Belagerungszustand. Dafür sieht die Verfassung die nächste Stufe vor, sozusagen. Manche sprechen hier auch heute schon von Ausnahmezustand. Ich bisweilen auch, aber der Begriff ist nicht korrekt. Ausnahmezustand ist eine Art von Notstand, wenn wichtige Funktionen des Staates als bedroht angesehen werden. Dabei wird eine ganze Reihe von Grundrechten außer Kraft gesetzt. Der Belagerungszustand ist die militärische Option für einen eventuellen oder sogenannten Verteidigungsfall. Dann werden nicht nur Bürgerrechte, sondern auch die Kompetenzen der gesamten Regierung betroffen. Und was uns natürlich hier im Baskenland Sorgen macht, ist die spanische Besessenheit, was das Militär betrifft. Es wäre ja noch hinnehmbar, ne, wenn die zur Desinfektion von Bahnhöfen und Flughäfen eingesetzt werden. Aber zum Beispiel hier in Navarra wurden auch schon Panzer aufgefahren, was völlig Unsinniges. Und das vermittelt natürlich den Eindruck einer Totalität oder totalitären Mentalität, ne, von Staats wegen. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Postfrankisten, Ultrarechte oder Vox-Sympathisanten sich in der spanischen Armee so rumtreiben.
Und was bedeutet die Pandemie für die Zukunft in der Stadt, in Bilbao?
Schwer zu sagen. Mittelfristig wird sich die wirtschaftliche Situation sicher wieder in alte Bahnen leiten lassen. Dabei gehen wahrscheinlich manche Geschäfte kaputt oder können nicht mehr aufmachen. Ne? Die Großen haben immer mehr Chancen als die Kleinen. Hier gibt es viel Kleinhandel, viele kleine Geschäfte, viele kleine Kneipen, Familienbetriebe und so weiter. Die Hotelketten versuchen vermutlich ihre Verluste mit Hilfe von Subventionen und Lohnzuschüssen abzumildern. Kleinere Unterkünfte haben es in dieser Hinsicht schwer. Da sehe ich einen Konzentrationsprozess auf uns zukommen. Ich nehme an, dass die Geschichte dazu führen wird, dass der Tourismus in Zukunft von größeren Firmen sozusagen ausgeführt wird und dass die Kleinen auf der Straße bleiben. Hotels zum Beispiel werden jetzt schon mit Gesundheitspersonal und mit Kranken gefüllt. Das heißt, sie verdienen weiter. Aber alle, die auf privater Ebene über Airbnb, was wir natürlich kritisiert haben, oder über andere kleine Ferienwohnungen zum Beispiel ihren bescheidenen Lohn aufgestockt haben, klar, die verdienen mittelfristig rein gar nichts mehr.
Das sagst du nicht ohne Genugtuung. Du hast also kein Mitleid mit den Trittbrettfahrern im
Nein.
Tourismusbereich, meine ich.
Ja, nein, nicht im geringsten. Diese Tourismusvermieter haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Mietpreise hier in Bilbao speziell, auch in San Sebastian oder selbst schon in kleineren Orten, dramatisch gestiegen sind. Hier in der Altstadt in Bilbao gibt es für die Einheimischen praktisch keinen Mietmarkt mehr. Also diese Kleinvermieter sind verantwortlich auch für die deutliche Verschlechterung der Wohn- und Lebenssituation. In manchen Wohnungen finden Airbnb-Partys statt. Es gibt Leute, auch persönlich Bekannte von mir, die ihre Wohnungen hier in der Altstadt, in denen sie lange Jahre gelebt haben und gern gelebt haben, verkauft haben und weggezogen sind, weil sie nicht mehr schlafen konnten. Also von wegen Mitleid.
Was meinst du, wie sind die Perspektiven für das Jahr 2020?
Boah, schwer zu sagen. Also ich denke, wir können das Jahr abhaken. Betriebe, Läden und Kneipen werden irgendwann wieder aufmachen. Aber wie lange wird es dauern, bis der gewohnte Alltag wieder in Gänge kommt? Ich weiß nicht, vielleicht machen die Kneipen irgendwann auf und es gibt eine Beschränkung derer, die sie betreten dürfen. Also nur 5 bis 8 Personen gleichzeitig oder was auch immer. Das ist für ein baskisches Niveau irgendwie tragisch. Und der Sommertourismus wird nur schleppend anlaufen. Wenn überhaupt. Die Fiesta-Saison, traue ich mich mal zu sagen, wird dieses Jahr komplett ausfallen. Denn Fiesta bedeutet Massen. Und die gilt es zu vermeiden, auch wenn die Krise scheinbar vorüber ist. Denn für eine gewisse Zeit, keine Ahnung, wie lange, ist das Thema für die das ist ein Thema für die Epidemiologie. für eine gewisse Zeit wird es die Gefahr eines Wiederaufflammens der Krankheit geben. Davon sprechen natürlich auch schon viele Forscher. Wir müssen doch nur nach China schauen, wo es dort trotz dem Ende der kritischen Phase der Pandemie noch für Einschränkungen, also gibt es immer noch Einschränkungen. Wir müssen von China lernen, letztendlich.
Das ist ja ziemlich schwer vorstellbar. Ein Baskenland ohne Kajak, ohne Astenagusia, ohne Fiestas, ohne Konzerte.
Ja, das wird bitter, sehr bitter. Denn damit fällt ein wichtiger Teil unserer Kultur ins Wasser. Die Fiestas sind mehr als nur Konzerte umsonst und Bier und Calimocho oder ne, auf der Straße zu trinken. Da steckt viel gemeinsame Arbeit dahinter. Auch gemeinsames Erleben, Singen, Feiern, Tanzen. Für die Kollektive, die von den Einnahmen der Fiestas leben. Und das sind viele, nicht nur hier in Bilbao, in allen Dörfern und kleinen Städten genauso, wird es ein ziemlich großer Verlust werden. Die sozialen Bewegungen leben von diesen Fiestas. Die berühmte San Fermín-Fiesta in Irunia, also in Pamplona, die sind bereits jetzt in Frage gestellt. Momentan ist von einer möglichen Verschiebung die Rede, aber bis auf wann denn, bitte schön? Auf Oktober oder Dezember? Scheint mir Unsinn. Gerade diese Pamplona-Fiesta, San Fermín, es richtet sich ja nicht nur an die Bevölkerung, an die einheimische Bevölkerung, ne, sondern an ein weltweites Publikum. Das ist im gewohnten Rahmen völlig unrealistisch. Da macht sich doch niemand aus Australien auf den Weg, um hier einen Besuch zu machen in einer Region, die weltweit am stärksten von Coronavirus betroffen war oder zu den am stärksten Betroffenen gehört. Was sich momentan hier abspielt im spanischen Staat, ist nicht nur tragisch, es wird auch ein Makel bleiben für die Zukunft. Das prägt sich ein. Die Zahlen gehen um die ganze Welt. Und das wird seine Auswirkungen haben. Also, auch hier in Bilbao, so leid es mir tut und so toll die Fiesta ist und so sehr ich sie genieße, ich denke, sie wird nicht stattfinden können. Das Risiko ist zu groß.
Außerdem sollte Bilbao in diesem Jahr den spanischen Teil der Fußball-Europameisterschaft beherbergen. Bei Baskultur Info wollten wir nach Ostern damit beginnen, über den Konflikt, den diese Fußball-Europameisterschaft mit sich bringt, über diesen Großevent zu berichten.
Ja, die Eurocopa ist bereits abgesagt oder fürs Erste auf 2021 verschoben. Das ist ein Monsterthema, was uns diesen Winter ziemlich begleitet hat. Das war Thema bei allen Kneipengesprächen. Erstmal sind wir natürlich froh, dass dieser Kelch an uns vorübergegangen ist. Drei oder vier Spiele der spanischen Auswahl, die hier im Herzen des Baskenlandes sehr verhasste spanische Auswahl. Ja, das fragt man sich auch, was sich die Organisatoren dabei gedacht haben, ne? Mit der spanischen Auswahl wären hier natürlich auch ultranationalistische spanische Fans in die Stadt gekommen. Also vor allem für die hiesige baskische Fußballgemeinde war das der Gipfel des schlechten Geschmacks. Die haben zusammen mit der baskischen Linken die Legalisierung eines baskischen Auswahlteams gefordert, das es hier ja nicht gibt. Also, meine Kritik an der Fußballkultur geht weiter. Ein solcher Mammutakt mit Besuchern aus halb Europa vergiftet das Leben insgesamt. Und Fußballfans verhalten sich in der Regel schlimmer als Massentouristen. Alkohol, Party, Prügelei. Ich weiß nicht, manche nennen das Kultur, aber letztendlich ist es ein riesiges Geschäft und ein patriarchaler Exzess.
Der nun aber nicht stattfindet.
Ja. Letztlich ein Pyrrhussieg. Es wurde nicht erreicht, ne, mit unseren Argumenten diese Bedrohung sozusagen abzuschalten oder ja, das Spektakel zu verhindern. Dazu musste dieser Coronavirus in unser Leben treten. Was wir machen können und was wir machen sollten, ist die Zeit zu nutzen, um unsere Argumente gegen dieses Spektakel neu aufzustellen. Falls es denn tatsächlich in derselben Form im nächsten Jahr wiederholt werden sollte. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Diese Eurocopa war außerdem nur die Spitze des Eisbergs. Eine ganze Reihe anderer Großevents sind geplant gewesen und mittlerweile abgesagt. Klar, die spanische Liga, die Champions League, die Olympischen Spiele.
Und das spanische Fußballpokalfinale zwischen ausgerechnet zwei baskischen Teams, so widersprüchlich das klingen mag.
Ja, lustig, ne? Ein echtes baskisches Schicksal. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass ausgerechnet zwei Teams, in dem Fall aus San Sebastián Donostia und aus Bilbao, im Cupfinale stehen. Aber im Baskenland sind wir es gewohnt, zu den Verlierern zu gehören. Wir bestimmen nicht über unser Land, unsere Kultur oder über unsere Sprache. Auch im Krieg vor 80 Jahren standen wir sozusagen auf der falschen Seite. Da stecken wir auch diesen sportlichen Rückschlag weg. Schneller vermutlich als alle anderen.
Und wie kommst du, Amaya, persönlich mit der Situation hier klar?
Ziemlich gut, muss ich zugeben. Ich habe das Glück, nicht allein zu leben. Das heißt, das Leben in der WG ist wie immer, mit dem Unterschied, dass wir deutlich mehr Zeit zu Hause verbringen. Wir machen Arbeiten, die oft sonst liegen bleiben oder länger liegen bleiben. Ich denke, diese Situation des Eingesperrtseins oder des Zuhause-Seins, des Eingeschlossenseins, trifft uns alle sehr unterschiedlich. Ich persönlich verarbeite das mit meinem Intellekt. Anderen fällt die Decke auf den Kopf. Viele Leute sind es gewohnt, täglich in ihre Stammkneipe zu gehen, Fußball zu gucken oder sich mit Kokain und Marihuana zu versorgen. Besonders hart ist es für alle, die auf der Straße leben oder auf der Straße arbeiten. Leute, die Müll sammeln oder um Spenden bitten. Die verschwinden genau wie ich von der Straße, aber sie verlieren ihre Einkommensquelle. Ich jedoch nicht. Was ich vermisse, ist der Auslauf, die Ausflüge in die Berge, die Spaziergänge, das Treffen mit Freunden, klar. Aber trotzdem, ich fühle mich relativ privilegiert in dieser Situation. Ich komme klar.
Ja, Maja, schönen Dank für das Interview. Vor allem, dass du uns hier bei dir zu Hause empfangen hast. Das ist in diesen Zeiten ja weder erlaubt noch üblich.
Nee, ja, keine Ursache. Wir haben ja immerhin den Sicherheitsabstand gewahrt. Wir sollten keine Gelegenheiten auslassen, unsere Erfahrungen und Sorgen unter die Leute zu bringen. Aber lass mich noch eine Gegenfrage stellen. Wie wirkt sich denn der Virus bei euch aus im Basskulturportal?
Danke für den Querpass. Da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Als unsere Redakteure und Schreiberinnen, als Redakteurinnen und Schreiberinnen hatten wir noch nie so viel Zeit, unsere Inhalte zu Papier zu bringen. Wir aktualisieren ständig unsere Informationen zur Virusentwicklung im Baskenland und auch im Staat. Gerne würden wir auch andere Inhalte vermitteln, aber wir haben in den letzten Tagen festgestellt, das liest kaum mehr jemand. Unsere Coronavirus-Kolumnen, die werden hingegen fleißig gelesen, weil fleißig weiter konsumiert. Wir haben eine ganz lustige Geschichte erlebt. Wir hatten gerade einen Artikel fertig über die illegalen Vermietungen von Privatwohnungen an Touristen. Also das berühmte Thema Massentourismus. Und über die empfindlichen Strafen, die die baskische Regierung deshalb nun verteilt. Dann ging der Corona-Wahnsinn los. Der Artikel blieb ein paar Tage liegen. Und irgendwann haben wir uns dann entschlossen, ihn doch ins Netz zu setzen. Doch der bleibt weitgehend ungelesen. Es ist natürlich auch die Frage, was soll's, gerade jetzt über Tourismus zu berichten oder sich mit Tourismus auseinanderzusetzen, wo sich überhaupt keine reisende Menschenseele mehr auf der Straße rumtreibt.
Ja, interessant. Ja, vielen Dank für deine Auskunft.
Ja. Auf eine bessere Zukunft. Tschüss.
Sicher treffen wir uns bald wieder. Ciao.